ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Dass deutsche Autos gefragt sind in den USA, das dürfte nicht nur damit zu tun haben, dass manche Modelle Made in Germany dort zum Mythos geworden sind. Neben den Volkswagen verkaufen sich vor allem auch die deutschen Nobelmodelle und Sportwagen ziemlich gut. Zuletzt waren die USA wieder der wichtigste Absatzmarkt für Deutschlands Autobauer. 3,4 Millionen Wagen wurden im vergangenen Jahr insgesamt aus Deutschland exportiert. Rund 13% davon in die USA, ein Handelsvolumen von 24 Milliarden Euro. Entsprechend groß sind jetzt die Sorgen auf beiden Seiten des Atlantiks, dass die von Trump angekündigten Zölle das Geschäft massiv stören könnten. Aus den USA, Torben Burgers.
Amerikaner lieben deutsche Autos, doch die könnten bald deutlich teurer werden, wenn sie außerhalb der Vereinigten Staaten hergestellt und in die USA importiert werden. Bei Volkswagen Stallman in Tysons Corner, Virginia, sind die Sorgen deshalb groß, schon bald auf vielen Neuwagen sitzen zu bleiben. Der Taos, der Tiguan und der Jetta werden alle in Mexiko hergestellt. Der Bass hier hinter mir kommt aus Hannover, Deutschland, genauso wie der Golf. Nur der ID4 und der Atlas kommen aus Amerika. Alles andere ist jetzt gefährdet, also sind wir nervös. Die USA sind das wichtigste Exportland für deutsche Autohersteller. Bislang zahlen die nur Zölle in Höhe von 2,5%, genauso wie alle anderen EU-Nationen. Ab kommenden Mittwoch sollen 10-mal so viel dazukommen, dann sind es 27,5%. Eine Vergeltungsmaßnahme für vermeintliche Handelsnachteile, über die sich US-Präsident Trump schon lange beschwert. Die USA haben im vergangenen Jahr gut 217.000 Autos nach Europa exportiert, bei einem Zollsatz von 10%. Andersherum waren es mit knapp 785.000 mehr als 3-mal so viele. Einer der Gründe für die Zölle ist, dass wir Millionen ihrer Autos nehmen. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. Sie aber nehmen so gut wie keine von uns. Wer wie BMW bereits in den USA produziert, soll von den Zöllen verschont werden. Täglich laufen hier in Spartanburg, South Carolina, bis zu 1.500 Neufahrzeuge vom Band Made in America. Geht es nach der US-Regierung, verlegen in Zukunft immer mehr Autohersteller ihre Produktion in die USA oder bauen vorhandene Kapazitäten aus. Das Ziel, eine Wiederbelebung der amerikanischen Industrie. Wir wollen mehr Arbeitsplätze und mehr Produkte hier aus den USA und damit mehr Geld in den Taschen des amerikanischen Volkes. Trump will mit den Zöllen seine versprochenen Steuersenkungen finanzieren und rechnet mit zusätzlichen Staatseinnahmen in Höhe von 100 Milliarden Dollar jährlich. Experten fürchten hingegen vor allem steigende Preise für die amerikanischen Verbraucher. Die meisten Autohersteller können das unmöglich alles selbst auffangen. Sie werden einen Teil davon an die Kunden weitergeben müssen. Aber wir wissen nicht, wie viel, wann und zu welchem Prozentsatz. Autoteile aus dem Ausland sollen zunächst für bis zu einen Monat von den Zusatzzöllen ausgenommen. Die Abgaben auf fertig montierte Fahrzeuge hingegen am kommenden Donnerstag erstmals fällig werden.
Ja, die Fließbandproduktion von Autos ist zwar eine amerikanische Erfindung, doch längst haben Hersteller aus Deutschland und Japan die Spitzenplätze beim Autoverkauf von US-Unternehmen wie Ford oder General Motors übernommen. Aber in manchen Werkshallen könnte bald weniger Arbeit anfallen, wenn nämlich die Preise in den USA durch die Zölle steigen und die Nachfrage sinkt. Genau das befürchten viele Beschäftigte. Nicht nur bei den großen Autobauern, sondern auch bei den Zulieferern. Nadja Gavrisevic und Fabian Siegel.
Zwei Generationen, eine Sorge, US-Zölle. Elvita Bekolli und Bachtia Karatas arbeiten bei Mercedes-Benz in Sindelfingen. Er ist Betriebsrat, sie Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Trumps Ankündigung beschäftige alle, sagen sie, langjährige Mitarbeitende genau wie den Nachwuchs.
Wir haben noch eine sehr lange Arbeitszeit vor uns und da stellt sich schon sehr die Frage, wie die Perspektive auch aussieht.
Da machen wir uns natürlich große Sorgen für unsere Arbeitsplätze. Was heißt es für unsere Arbeitsplatzabsicherung? Was heißt es für uns zukünftig?
Denn Trumps Zollankündigungen könnten die deutschen Autobauer Milliarden kosten. Ein Großteil der in den USA verkauften Fahrzeuge wird nämlich nach wie vor dorthin exportiert und nicht vor Ort produziert. Besonders hart würde es wohl Volkswagen treffen. Rund 655.000 Autos verkaufte die VW-Gruppe 2024 in den USA, aber nur rund 20% davon wurden auch direkt dort gebaut. Bei Mercedes sieht es etwas besser aus. Von 325.000 verkauften Fahrzeugen 2024 stammen rund 35% aus US-Werken. BMW verkaufte rund 398.000 Autos, immerhin 48% davon aus US-Produktion. BMW ist aber auch der größte Automobilexporteur aus den USA hinaus in andere Länder. Erheben diese Gegenzölle, trifft es solche Autobauer gleich doppelt. Betroffen auch die Zulieferer. Hier bei Witte in Wülfrath bei Wuppertal pressen sie nicht nur die ikonischen Mercedes-Sterne, sondern fertigen auch Teile für andere Automobilunternehmen an. Und auch die sollen künftig in den USA mit 25% zusätzlich verzollt werden.
Aber noch wichtiger ist, dass halt viele unserer Kunden eben halt durch ihre Exporte auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann werden wir weniger Volumen haben und weniger Abrufe bekommen. Und das wird unsere Beschäftigung kurzfristig vielleicht noch nicht, aber mittelfristig reduzieren.
Und das in Zeiten, in denen es Autobauern und Zulieferern ohnehin schon nicht gut geht. Der Branchenverband VDA fordert deshalb bilaterale Verhandlungen der EU mit den USA, um Zölle doch noch zu verhindern.
2018 ist es bereits einmal gelungen, Zölle, auch die angekündigt waren, abzuwenden. Da hat man sich auf eine gemeinsame Zielperspektive verständigt, wissend, dass Wachstum und Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks geschaffen werden. Aber ich rate, dass Europa auch seine eigene Resilienz, seine eigene Wettbewerbsfähigkeit stärkt, neue Handelspartnerschaften eingeht.
Die EU-Kommissionspräsidentin kündigt heute ein entschiedenes Handeln an.
Wir werden nun diese Ankündigung zusammen mit anderen Maßnahmen bewerten, die die USA in den nächsten Tagen ins Auge fassen. Die EU wird weiterhin nach Verhandlungslösungen suchen und dabei ihre wirtschaftlichen Interessen wahren.
Eine Verhandlungslösung wünschen sich auch die beiden Mercedes-Beschäftigten in Sindelfingen. Denn Gegenzölle würden den Konflikt nur weiter befeuern, zum Schaden der Autobauer und damit letztlich auch ihnen persönlich.
Ich spreche mit Moritz Schularik vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Guten Abend, Herr Schularik.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Es ist ja mit den Zöllen in der Automobilbranche wie so oft im Leben komplizierter, als man denken mag. Wie hart treffen die Zölle die deutsche Autoindustrie tatsächlich?
Die Zölle werden schon wehtun, wenn sie denn so kommen. Und wenn das nicht noch wegverhandelt wird, dann rechnen wir damit, dass die Autoexporte, also die Importe in die USA, so mal ein 0,5% fallen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel kurzfristig. Am Wachstum wird es auch schon 0,2% erstmal bedeuten. Wir haben allerdings gerade auch unsere Prognose fürs nächste Jahr seitens des Kieler Instituts angehoben auf 1,5% Wachstum. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen runter, vielleicht auf 1,3, 1,4%. Also es tut schon weh. Es sind jetzt keine ganz weltbewegenden Zahlen, aber es sind natürlich für eine Industrie, die sowieso schon mit einigen Problemen zu kämpfen hat, jetzt doch nochmal natürlich eine Herausforderung.
Und wie hoch ist der Wettbewerbsnachteil, wenn ja auch die US-Hersteller mehr für importierte Autoteile ausgeben müssen?
Genau, das ist der zweite Teil, dass sozusagen jetzt ab April erstmal für Autoimporte insgesamt die Zölle um 25% Punkte, muss man ja sagen, angehoben werden sollen. Und dann ab Mai auch importierte die Motoren und Getriebeteile nochmal mit diesem Zoll belegt werden sollen. Also da wird ganz viel Sand in die Lieferketten, auch in die Produktionsketten der nordamerikanischen Autoindustrie gestreut. Und das wird in allererster Linie, und das muss man sich immer vor Augen halten, das wird in allererster Linie in Amerika selbst zu erheblichen Verwerfungen führen. Sowohl in der Produktion, da wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine oder andere Werk da in Schwierigkeiten kommt und ziemlich viel durcheinander gewirbelt wird, aber auch auf der Preisseite. Also Amerikaner und Amerikanerinnen werden in Zukunft sehr viel mehr für Autos bezahlen müssen. Ein Großteil wahrscheinlich dieser Zollerhöhung wird weitergegeben werden und dadurch wird die Inflation in den USA über das nächste Jahr wahrscheinlich so um 1 Prozentpunkt höher liegen als gedacht. Also das birgt in der Tat Gefahren, vor allem auch für die amerikanische Wirtschaft.
Würde ja auch heißen, der US-Präsident kommt gar nicht dahin, wohin er eigentlich will. Und ein weiteres Ziel ist ja, er will durch die Zölle erreichen, dass europäische Autohersteller mehr Werke in den USA ansiedeln. Kann dieser Plan dann auch nicht mehr aufgehen?
Naja, auch dann werden die Autos teurer werden für die Amerikaner. Und es gab ja einen Grund, warum wir den über den Handel, über die globale Arbeitsteilung die Produktion so aufgeteilt haben und so angesetzt haben, wie sie jetzt ist. Also man kann sicherlich überlegen, dass da ein Teil von Produktion dann verlagert wird, obwohl es bleibt die große Frage, die Unsicherheit, die Trump jetzt auch über den wirtschaftspolitischen Kurs in den USA für die nächsten Jahre gesetzt hat, wird diese Investitionsentscheidungen sicherlich nicht einfacher machen. Und man muss einfach auch sagen, man weiß ja nicht, was da sonst noch alles kommt. Also in meinen Gesprächen ist die Begeisterung, die es vielleicht mal gab, sozusagen auch deutscher Firmen, dann halt in Amerika, in den USA zu produzieren, durch das, was da in den letzten Wochen aus Washington kam, doch deutlich zurückgegangen. Also auch da muss man abwarten, was passiert. Das kann auch für Trump, ich sag mal, nach hinten losgehen.
Aber er behauptet ja immer wieder, die EU plündere die USA durch unfaire Handelsnachteile aus. Ist das komplett falsch?
Ja, das muss man sagen, das ist zum Großteil einfach wirklich Unfug. Man kann sicherlich bei einigen Ländern sagen, die haben einen festen Wechselkurs und vielleicht sagt man, dieser Wechselkurs gibt Industrien in China oder in anderen Ländern unlautere Wettbewerbsvorteile gegenüber den Europäern und dem Euro, der gegenüber dem Dollar ja frei handelbar ist und sich auch anpasst, sind diese Argumente, machen keinen Sinn. Es ist richtig, dass die Importzölle der Europäer auf amerikanische Autos höher sind als die aktuell noch die Importzölle der Amerikaner auf europäische Autos. Aber das muss man natürlich auch immer im großen Kontext sehen. Insgesamt, bis Trump jetzt wirklich die Axt ans regelbasierte globale Handelssystem gelegt hat, waren die Zölle insgesamt sehr niedrig, auch für Amerika, für die USA etwa im Schnitt zwischen 2-3%. Also hier wird wirklich bewusst, sagen wir mal, wie der Elefant im Porzellanladen etwas kaputt gemacht, was wir uns in Jahrzehnten mühevoll aufgebaut haben, nämlich ein offenes, regelbasiertes Welthandelssystem.
Mhm. Sie reden da jetzt schon in diese Richtung. Er erhebt ja eben nicht nur Zölle für die Autoindustrie. Und die Frage ist, inwiefern sind internationale Lieferketten in vielen Branchen bedroht? Können Sie es mal so ein bisschen für uns sortieren?
Ja, natürlich. Also wir haben jetzt die letzten Ankündigungen, da ging es um die Autozölle, also 25% auf Importe von Autos. Aber er hat ja zuvor schon mit 20% Zusatzzöllen auf 20% Punkten, würde man sagen, auf chinesische Güter, die, sag mal, den Welthandel und den freien Austausch dort massiv verteuert. Der hat das Gleiche mit den engen Handelspartnern Kanada und Mexiko gemacht, die übrigens auch von diesen Autozöllen am stärksten betroffen sein werden, weil dort die Integration einfach der Produktion im nordamerikanischen Kontinent sehr, sehr eng ist. Da soll es bestimmte Ausnahmen geben, aber die sind auch noch unsicher. Das heißt, was jetzt insgesamt passiert, ist, dass uns die neue US-Administration wirklich signalisiert, sie hat an dem, was wir uns aufgebaut haben, nämlich ein offenes, regelbasiertes Welthandelssystem, auch mit den Freiheiten, was Investitionen und Produktionsverlagerung angeht, kein strategisches Interesse mehr. Und wir haben daran ein strategisches Interesse und Europa und Deutschland insbesondere sollten in der Tat auch das tun, was notwendig ist, um dieses offene Welthandelssystem zu bewahren. Dazu gehört etwa auch Vergeltungsmaßnahmen gegen das, was Trump jetzt vorschlägt.
Und könnte man sich so unabhängiger machen? Ist es sinnvoll, sich unabhängiger zu machen, auch in Handelsfragen von den USA?
Also sicherlich sind durch die Ereignisse in den letzten Wochen nicht nur in sicherheits- und verteidigungspolitischer Hinsicht, sondern auch in handelspolitischer Hinsicht neue Fragen aufgetaucht. Inwiefern wir uns auf die USA, die wir kannten und schätzen und die ein sehr verlässlicher und ganz zentraler Bündnispartner waren, denen wir auch sehr viel zu verdanken haben, inwiefern wir uns auf diese USA noch im gleichen Maße, zumindest in den nächsten Jahren, verlassen können. Und dazu gehört inzwischen nicht nur die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, sondern sicherlich auch die Handelspolitik. Ich denke, die richtige Antwort ist erstmal als Europa zusammenstehen. Wenn wir uns auseinander dividieren lassen, darauf will ja auch die Administration in Washington hinaus, dann sind wir schwach. Wir sind stark, nur wenn wir als Europa zusammenstehen. Ich glaube, das wird uns allen jeden Tag in dieser neuen Weltlage klarer. Wir zählen nur etwas, wenn wir als Europa zusammenstehen. Und das Zweite ist gegenüber dem Rest der Welt. Und da gibt es einen großen Rest der Welt, der weiterhin an freien und offenen Handel glaubt. Gegenüber diesem Rest der Welt sollten wir große Anstrengungen übernehmen, um genau das zu signalisieren, offen zu sein, regelbasiert zu sein und uns von dem, was aus den USA, aber auch zu dem, was aus China kommt, von dem nicht einschüchtern lassen.
Der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen. Zu spät dran. Das ist nicht nur die Bahn. Auch die Politik hat über Jahrzehnte so wenig Geld in das deutsche Schienennetz gesteckt, dass man jetzt mit kleineren Reparaturen nicht mal eben schnell ans Ziel kommt. Selbst auf den Hauptstrecken sind viele Abschnitte baufällig. Deshalb setzt man bei der Bahn gerade jetzt auf eine Sache, die Generalsanierung. Im vergangenen Jahr ging es los, um fix nachzuholen, was lange versäumt wurde. Die neue Bahnbilanz, die sollte da jetzt nur beschleunigend wirken. Da steht nämlich ein Milliardenminus und die Unpünktlichkeit ist so groß wie nie zuvor. Ob die Sanierung jetzt endlich aufs Gleis kommt, das zeigt Max Kell.
Der Bahnhof Walldorf in Hessen. Alles ist neu. Er ist schließlich auch Teil der Riedbahn. Die 70 Kilometer zwischen Frankfurt und Mannheim wurden gerade frisch saniert. Bleibt die große Frage, läuft es denn seitdem auch besser?
Ich fahre ja regelmäßig tatsächlich Bahn und ich muss sagen, die hat schon immer krasse Verspätungen auf jeden Fall. Aber sonst, sie fährt wenigstens.
Ich glaube, es ist leicht pünktlicher geworden.
Es fallen immer noch Züge aufgrund von Störungen an Weichen und so weiter aus. Also es ist wirklich so eigentlich wie vorher.
Die Generalsanierung war das Vorzeigeprojekt der Bahn im vergangenen Jahr. Ein Vorhaben, das gefeiert wurde. Denn es war auch der große Test für die neue Sanierungsstrategie. 5 Monate wurde die Riedbahn dafür voll gesperrt, die Baumaßnahmen gebündelt. Geht es nach der Bahn, soll es mit diesem Konzept bei der Generalsanierung auch weitergehen. Bis 2030 will der Konzern so 41 der besonders belasteten Streckenabschnitte, auch Korridore genannt, erneuern, damit die Züge danach zuverlässiger fahren, so der Plan. Aber das schnelle Bauen am Stück hat bei der Riedbahn auch Nachteile aufgezeigt, sagt Bahnexperte Christian Böttger.
Offenbar ist es so, dass mit der Riedbahnsanierung ganz plötzlich die Bahn ganz viele Leistungen nachgefragt hat, während das Angebot auch aufgrund des Fachkräftemangels gleich geblieben ist. Und das führt eben zu massiven Kostensteigerungen. Ich habe gehört, dass für einzelne Leistungen die Kosten gegenüber sonst sich verdreifacht haben.
Knappheitspreise nennt sich das. Am Ende wurde die neue Riedbahn 200 Millionen Euro teurer als geplant. Eine Kostensteigerung von rund 15%. Bei der Vorstellung der Bahnjahresbilanz heute in Berlin verteidigt Bahnchef Lutz sein Konzept. Die hohen Preise seien nur ein Startproblem.
Wir müssen langfristige Planungs- und Finanzierungssicherheit für die Bauindustrie schaffen, damit die auf ihrer Seite Kapazitäten aufbauen, zusätzliche Maschinen investieren, zusätzliche Menschen an Bord nehmen, rekrutieren, damit wir dann eben auch die Kapazitäten in der Bahn- und Bauindustrie haben, die wir brauchen.
Aber hat sein Konzept wirklich diese Zukunft? Ulrich Lange ist bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen Chefverhandler der CSU in der zuständigen Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur, die auch eine Bahnreform erarbeitet. Der Verkehrspolitiker sagt, die aktuelle Strategie der Bahn sei nur eine PR-Maßnahme.
Man wollte etwas für die Öffentlichkeit zeigen, wohl wissend, dass man in dieser Zeit 41 Korridore nie sanieren kann. Das, was die DB uns hier geliefert hat, war eine Reparatur an Weichen, an Stellwerken, aber nicht eine Generalsanierung. Dieses Konzept ist gescheitert. Wir stellen es auf den Prüfstand, wir evaluieren es und wir setzen es neu auf.
Ob das am Ende auch die Position der neuen Bundesregierung sein wird, werden die weiteren Koalitionsverhandlungen zeigen. Für den nächsten Schritt bei der Generalsanierung bleibt es erstmal beim Konzept von Bahnchef Lutz. Denn die Arbeiten an der Strecke Berlin-Hamburg sind halt schon ausgeschrieben. Und so kommt die nächste Vollsperrung. 9 Monate von August bis April 2026.
Was wird dem ukrainischen Präsidenten Zelensky vom Gipfel heute in Paris wohl konkret in Erinnerung bleiben, außer Postkartenansichten? Der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer hatten zum mittlerweile 3. Treffen der sogenannten Koalition der Willigen geladen. Und Vertreter aus mehr als 30 Nationen waren gekommen, um über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen. Was die Willigen aber genau wollen, das wurde auch diesmal nicht so richtig klar. Man konnte sich in größerer Runde zum Beispiel nicht darauf einigen, eventuell Bodentruppen zur Absicherung in die Ukraine zu entsenden. Michael Heusen.
Es sind die Bilder, die Gesten, die Worte aus dem Élysée-Palast, die bekräftigen sollen, Wladimir Selenskyj, wir stehen an deiner Seite, wir helfen der Ukraine. Wir haben ein klares Ziel, das ist Frieden zu schaffen und die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Wir müssen den Friedensprozess vorantreiben, um die Ukraine zu unterstützen und Russland stärker unter Druck zu setzen.
Alle Staaten, die hier versammelt waren, sind sich einig, dass die Ukraine unsere Unterstützung weiter braucht und auch bekommen wird.
Aber welche Taten werden folgen? Hier 3 Milliarden Euro aus Deutschland, da 2 Milliarden aus Frankreich. Weitere Waffenlieferungen, die Sanktionen gegen Russland sollen bleiben. Und Macron will gemeinsam mit Großbritannien die Idee einer internationalen Truppe umsetzen zur Absicherung eines Friedensschlusses in der Ukraine. Im Hinterland, nicht an der Frontlinie. Das soll Russland von einem erneuten Angriff abhalten. Zuvor sollen Militärberater entsandt werden. Der britische Premierminister und ich erteilen den Oberbefehlshabern unserer Streitkräfte das Mandat, das britisch-französische Team in den nächsten Tagen in die Ukraine zu entsenden, um sehr eng mit den ukrainischen Partnern zusammenzuarbeiten. Die Reaktion aus Moskau auf diesen Pariser Vorschlag kommt am Vormittag noch vor Ende der Konferenz. Solch ein Einsatz würde zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO führen. London und Paris hacken einen Plan zur Militärintervention in der Ukraine aus, all das unter dem Deckmantel einer Friedensmission. Doch sollte sich der Westen von dieser Drohung aus Moskau beeindrucken lassen?
Im russischen Fernsehen wird von morgens bis abends darüber fantasiert, dass man Berlin, London, Paris dem Erdboden gleichmachen muss und dass man den Krieg gegen die NATO führt. Also wovor haben wir eigentlich Angst? Wenn wir stark sind, dann ist doch klar, wenn sich Russland mit uns anlegt, dann wird es verlieren. Diese Stärke müssen wir ausstrahlen für unsere eigene Sicherheit. Und Putin hat bisher immer zurückgezuckt, wenn die andere Seite stark aufgetreten ist.
Paris und London, sie wollen diese Stärke zeigen. Du hast unsere volle Unterstützung, egal wie lange es dauert. Danke, Kier. Danke für die Hilfe. Das Signal der Europäer an Selenskyj: Auch wenn die USA sich zurückziehen, sind wir für dich da. Der eine mehr, der andere weniger.
Ein Oscar bedeutet die höchste Auszeichnung für Filmschaffende und normalerweise ja auch sonst nur Gutes. Doch der palästinensische Filmemacher Hamdan Balal, der noch Anfang März für seinen Dokumentarfilm No Other Land den Oscar überreicht bekam, sagt, er werde für den Preis vor allem bestraft. Als Rache für die Trophäe sei er in seiner Heimat, dem Westjordanland, von israelischen Siedlern angegriffen und vom israelischen Militär festgenommen worden. Es ist im Kern das, was Balal in seinem preisgekrönten Film beschreibt, die Willkür und Gewalt der Siedler gegenüber den Palästinensern. Seit vorgestern ist Balal wieder frei. Sophie von der Tann.
Oscar-Preisträger Hamdan Balal will uns zeigen, wo es passiert ist. Hier im besetzten Westjordanland, direkt vor seiner Haustür. Am Montag, kurz nach dem Fastenbrechen um 6 Uhr abends. Ich wollte filmen. Ein Soldat stand hier, ein weiterer Soldat stand dort, ganz nah. Und der Siedler kam von hinten und hat mich direkt angegriffen. Dann bin ich zu Boden gestürzt. Am Boden ist noch Blut von den Schlägen auf Kopf, Schultern und Beine. Auch die israelischen Soldaten hätten ihn geschlagen, in die Luft geschossen, dann die Waffe auf ihn gerichtet, berichtet Hamdan Balal. Ich hatte das Gefühl, dass das der letzte Moment in meinem Leben ist, dass ich sterben muss. Und meine Familie war drin. Ich konnte sie weinen und schreien hören. Aber ich konnte nichts tun. Ich hatte Angst um sie. Anfang März stand Hamdan Balal noch auf dieser Bühne in Hollywood, hat als Co-Regisseur den Oscar für die palästinensisch-israelische Dokumentation No Other Land empfangen. Darin geht es um den gewaltfreien Widerstand der Filmemacher gegen die Vertreibung von Palästinensern aus einer Region im Westjordanland. Nun diese Handyaufnahmen von Montagabend. Maskierte Siedler greifen Palästinenser und jüdische Aktivisten in Balals Dorf an, demolieren ein Auto. Das Militär nimmt den Verletzten Hamdan Balal und zwei weitere Palästinenser fest. Eine Nacht werden sie festgehalten, von Soldaten geschlagen, sagt Balal. Das Militär weist die Vorwürfe zurück, spricht von Terroristen, die Steine auf Soldaten und Polizisten geworfen hätten. Lior Amichai von der israelischen Menschenrechtsorganisation Peace Now beobachtet einen massiven Anstieg von Angriffen radikaler Siedler im Schatten des Gazakrieges. Das Ziel der Siedler sei es, Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses politische Ziel nur durch die Unterstützung vom Militär und der israelischen Regierung erreicht werden kann. Sie unterstützen diese Gewalt, indem sie das Recht nicht durchsetzen gegenüber gewalttätigen Siedlern, die Gewalt billigen, und oft sehen wir, dass Soldaten und Siedler gemeinsam angreifen. Hamdan Balal vermutet, dass sie ihn gezielt angegriffen haben, als Rache für die preisgekrönte Dokumentation. Ich hoffe, dass der Oscar in der Zukunft etwas verändern wird, aber hier vor Ort sehe ich das bisher nicht. Der Angriff auf den Oscar-Preisträger hat international Aufmerksamkeit bekommen. Für die Menschen hier im südlichen Westjordanland ist diese Gewalt allerdings Alltag.
So, und wir hier machen erstmal weiter mit Nachrichten vom Tage und Julia Niharika.
Massenproteste und hartes Durchgreifen der Polizei und rund 1.900 Festnahmen seit der Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu ist die Situation in der Türkei angespannt. Auch heute gingen wieder zahlreiche Menschen auf die Straße, darunter viele Studierende. Sie fordern die Freilassung İmamoğlu's. Seine Partei CHP hat zu einer Ausweitung der Proteste aufgerufen. Die Zahl der Todesopfer bei Waldbränden in Südkorea ist weiter gestiegen. Mindestens 27 Menschen starben, viele wurden verletzt. Etwa 40.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Begünstigt worden seien die Brände durch die anhaltende Trockenheit, so die Katastrophenschutzbehörde. Sie nannte als Ursache auch den Klimawandel. Das Feuer war am vergangenen Freitag südöstlich der Hauptstadt Seoul ausgebrochen. In Litauen suchen hunderte Soldaten und Rettungskräfte weiter nach vier US-Soldaten, die während einer Militärübung an der NATO-Ostflanke verschwunden sind. Ihr tonnenschweres Fahrzeug steckt metertief in einem sumpfigen Gewässer. Ob sich die vier Vermissten darin befinden, ist unklar. Nach Angaben des Einsatzleiters kann nicht vorhergesagt werden, wie lange die Sucharbeiten noch dauern könnten. Bei einem Unterwasserausflug sind in Ägypten 6 Touristen ums Leben gekommen. 9 weitere wurden verletzt. Die Urlauber befanden sich an Bord eines Tauch-U-Bootes, als dieses im Roten Meer sank. Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei den Opfern um russische Staatsangehörige. Mindestens 29 weitere Passagiere wurden unverletzt aus dem Wasser geborgen. Die Unglücksursache ist noch unklar. Der Mitgliederschwund bei den christlichen Kirchen in Deutschland hält an. Evangelische und katholische Kirche haben nach eigenen Statistiken 2024 zusammengenommen mehr als 1 Million Mitglieder durch Austritte oder Todesfälle verloren. Die Zahl der katholischen Gläubigen fiel damit erstmals unter die Marke von 20 Millionen, die der Protestanten unter die Marke von 18 Millionen. Soweit der Kurznachrichtenüberblick und jetzt weiter mit dir, Jessie.
Die Buchhauptstadt des Landes war anderthalb Jahrhunderte lang der Ort, der auch von heute an zur Buchmesse lädt. Genau, Leipzig. Brockhaus, Reclam, Insel, also wer mit seinen Büchern was zu sagen hatte, der war als Verlag in Leipzig zu Hause. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis ins 20. hinein konnte keine Stadt, selbst Frankfurt, dagegen anstinken oder eben schreiben. Doch so sehr Leipzig sich heute mit alter Tradition und neuen Ideen immer noch glanzvoll präsentiert, das Verlagswesen hat es eher schwer, auch und gerade im Osten der Republik. Darüber könnten die dort ansässigen Verlage wahrscheinlich so einige Geschichten schreiben. Anna Wohlfahrt.
Seit 20 Jahren leitet Roman Pliske den mitteldeutschen Verlag in Halle an der Saale. Mit einem kleinen, engagierten Team bringt er an die 100 Bücher jährlich raus. Ein ostdeutscher Verlag mit Tradition und Zukunftssorgen. Die Umsätze sinken.
Es hat sich
jedes Jahr langsam zurückentwickelt. Die Kaufkraft ist natürlich nicht so stark. Man merkt auch, dass das Medium Buch vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf im Fernsehen mit Computerspielen und so weiter.
Und so startet die Leipziger Buchmesse trotz hohem Besucherandrang in schwierigen Zeiten für die Branche. Die Inflation, die gestiegenen Energiepreise und die Konzentration auf wenige Big Player treiben speziell die kleinen Verlage um. Besonders in Ostdeutschland.
In den alten Bundesländern gibt es einfach viele Verleger, die haben das von ihren Eltern oder Großeltern ererbt und steigen mit einem guten Geschäft ein. Und wenn da mal was schief geht, dann stecken sie das einfach weg. Hier in den neuen Bundesländern ist es schon so, dass man immer Gefahr läuft, dass wenn man zu viel falsch gemacht hat, dann auch aufhören muss.
Optimistisch zeigt sich trotzdem der Dresdner Verlag Voland & Quist. Gerade erst gestern hat ein Autor ihres Verlags, Alchiert Barachewitsch, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung gewonnen.
Wir folgen immer unserer eigenen Nase. Also es kommt irgendwas, wir brennen dafür. Wir kalkulieren auch, aber es sind dann meistens immer ein Stück zu optimistisch, was die Leserzahl betrifft. Aber wenn wir ein Buch gut finden und dafür brennen, dann machen wir das. Und das wird dann häufig honoriert.
Mut macht der Buchbranche eine neue Gruppe von Vielleserinnen, nämlich junge Frauen. Sie lesen Romane über das Erwachsenwerden, Identitätsfindung, erste Liebe. New Adult heißt das Genre.
Das sind so Fantasien, wo man sich denkt, ich hätte auch gern, dass es mir passiert in dem Alter und auf der Arbeit oder auf dem College. Und ja, diese kleinen Fantasien so nebenbei.
Am wichtigsten ist eigentlich, dass wir am Ende zusammenkommen. Das ist das Wichtigste. Und halt, dass eine gute Story dabei ist, ne? Dass es dann halt auch entsprechend Sinn ergibt und ja, dass man dann halt auch am Buch kleben bleibt.
Das richtige Buch zur richtigen Zeit. Darauf setzt auch Verleger Roman Pliske. Im vergangenen Jahr landete er einen kleinen Coup mit einem Buch über Landwirtschaft, das zufällig genau zu den Bauernprotesten erschienen ist.
Unser Buch war plötzlich da und hat halt mehrere Auflagen gehabt und das war ein Riesenglück. Und das merken wir natürlich dann auch im Umsatz. Aber trotzdem ist es so, dass so ein Buch nicht einen Verlag retten kann. Das ist immer noch kein Harry Potter oder keine Ruth Klüger, die einfach millionenfach vor zig Jahren noch verkauft wurde.
Sachbücher und Bildbände, darauf will der Verleger aus Halle künftig vermehrt setzen, um neben den großen Verlagen weiter bestehen zu können.
Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Frage, liebe Claudia, ob wir die ganzen neuen Bücher jetzt draußen in der Sonne oder doch lieber drinnen unter der Decke lesen sollten.
Jesse, auf jeden Fall morgen draußen in der Sonne, irgendwo auf einer Parkbank, gibt doch eigentlich nichts Schöneres. Denn es wird verbreitet sonnig sein morgen. Das sieht man sehr schön an dieser Karte. 8 bis 10 Stunden sind es von Schleswig-Holstein übers östliche Hessen rüber bis nach Sachsen. Auch sonst kommen wir auf 6 bis 8 Stunden Sonne nach Nordwesten hin und im äußersten Südosten, also südlich der Donau am Alpenrand, da werden es 4 bis 6 Stunden aber immerhin auch noch sein. Denn wir liegen unter Hochdruckeinfluss, bleiben das auch erst einmal, bevor dann morgen Abend schon die Vorboten dieser Kaltfront kommen. In der Nacht zu Samstag zieht die durch, verlagert sich dann weiter nach Süden und Südosten. Und dahinter ist es dann erstmal leicht wechselhaft zu Beginn der Woche, aber kommt ein neues Hochdruckgebiet. Jetzt in der Nacht ist es verbreitet sternenklar, zumindest anfangs. Dann bildet sich örtlich Nebel. Das heißt, hier und da kann es morgen früh Bodennebel geben. Der ist am Vormittag dann aber rasch weg, wenn die Sonne reinstrahlt und die Luft wieder abtrocknet. Im Laufe des Nachmittags wird es für die meisten ein sehr sonniger Tag. Lediglich im Süden, da kommen dann im Laufe des Nachmittags kompaktere Wolken und von Nordwesten her die Wolkenfelder dieser neuen Kaltfront, die dann in der Nacht zu Samstag durchzieht. Deswegen wird es auch kalt in der Nacht. Es fehlen die Wolken, Temperaturen gerade in Tälern oder in Senken -1 bis -4 Grad. Auch ansonsten Temperaturen nur knapp über 0 Grad, 6 Grad auf Helgoland. Und morgen Nachmittag haben wir es dann mit Höchsttemperaturen von 10 bis 14 Grad am Alpenrand bzw. südlich der Donau zu tun. Bis zu 20 Grad warm wird es am Fuße des Harzes. Und die nächsten Tage bringen dann erst einmal wieder Sonnenschein. Am Samstag, wenn die Front durchgezogen ist, die wird sich dann weiter nach Südosten verlagern. Im Dauergrau Richtung Alpen nur um die 7 Grad. Da regnet es auch fast den ganzen Samstag über. Von Nordwesten her kommt wieder häufiger die Sonne raus. Da dann Höchstwerte von 12 bis 14 Grad. Das ist eine Kaltfront, dahinter etwas kühlere Luft, die zu uns kommt. Sonntag dann etwas wechselhafter. Im Südosten dichte Wolken aus dem Tief, diesem Adria. Dass da immer wieder Wolken über die Alpen schickt und im Nordosten und Osten ebenfalls dichte Wolkenfelder. Auch hier gibt es immer wieder Schauer, ist ab und zu nass. Höchsttemperaturen liegen dann meist noch bei Werten zwischen 10 und 16 Grad.
Okay, also morgen mit dem Buch auf die Wiese und am Wochenende dann eher aufs Sofa. Vielen Dank, liebe Claudia. Das waren unsere Tagesthemen für heute. Nach uns geht's weiter mit Satire, nur im Ersten.
Ja, und mit aktuellen Nachrichten versorgen wir Sie natürlich jederzeit auch auf tagesschau.de und bei tagesschau24.
Und morgen begrüßt Sie dann hier Ingo Zamperoni. Wir wünschen einen schönen Abend.
Ganz genau. Tschüss. Tschüss.